Guten Abend, liebe Brunnengemeinde in Bingen. Heute das erste Mal gemerkt, wie nah mein Nachname an eure Gemeinde ist. Ja, es war mir gar nicht so bewusst, Nina. Ja, Udo Brünner, ja. Brunnengemeinde in Bingen. Hätte ich meinen Kindern erzählt, dass sie Geld bekommen hier? Bei der Kindergeschichte? Wären sie gekommen. Spaß, ne? Ja, genau. Ja, meine Frau und ich haben überlegt, ich habe gesagt, begleitet ihr mich auf meinen schönen langen Tag Bad Kreuz nach Bingen, ja, schön. Und sie haben überlegt und haben gesagt, weiß ich nicht, ob das so passt für die Kids. Ja. Aber wir haben Nachsicht mit ihnen, oder? Ah, ein bisschen. Ein bisschen traurig bin ich immer, aber ist halt so. Ja. Genau, zweite Mal bin ich hier, ich freue mich. Arthur und ich haben geredet, Arthur hat gesagt, ach, Udo, ne, kommst mal wieder? Ich so, ja, okay. Und bin ich hier bei euch und habe euch was mitgebracht. Und zwar, wer von euch ist überhaupt gerne alleine manchmal? Manchmal schon, ne? Und warum ist es schön, manchmal alleine zu sein? Es ist immer dann schön, wenn man sich es aussuchen darf, oder? Ja, ich brauche es manchmal auch. Ja, zu Hause immer sehr viel Energie. Ja, 3 Kids. Der Hund will auch manchmal irgendwas von uns, ja? Letztens hatte der durch, war furchtbar, ja, dann musst du noch aufwischen, alles, ne? Und dann brauchst du manchmal Zeit für dich. Du musst du manchmal rausgehen und es ist schön, wenn du es kannst. Aber blöd ist, wenn du es musst. Wenn du alleine sein musst und dich zurückziehen musst, obwohl du es gar nicht willst. Und ich musste an meinen Opa denken, der musste eine gewisse Zeit auch alleine sein. Ja, Oma starb. Er war dann alleine. Ich konnte ihn nicht jedes Wochenende besuchen, weil ich studieren war in Friedensau, waren wir 400 Kilometer, ne? Und dann musste Opa alleine sein. Aber er wollte es gar nicht. Ja. Und ich glaube, da wird es dann unschön. Wenn du alleine sein kannst, yes. Aber wenn du es musst, nicht gut. Und ich möchte die Eskalationsstufe noch weiterfahren, wenn du nicht nur alleine sein musst, sondern wenn du auch noch krank bist dann auf einmal. Ja, war der Opa nachher auch krank. Ja, dann hatte der seine Wehwehchen und dann trank er viel, ja. Und die Ärzte haben gesagt, hör auf mal zu trinken so viel, daran wirst du sterben, ja. Du wirst dich tot trinken, ja. Naja, und Opa hat gesagt, Udo, ich will eigentlich auch gar nicht mehr, ne. Und ich wollte ihn gerne festhalten, weil er war doch mein Opa, ja, der mich groß gekriegt hat, ja. Aber es war nicht so leicht und Opa musste alleine sein. Und es gibt so eine Begebenheit in der Bibel, in Markus 5, da ist auch eine Person, wo ich ganz stark vermute, dass sie ganz oft alleine war. Aber nicht, weil sie es wollte, sondern weil sie es musste. Und Markus 5 ist ein schönes Kapitel, weil davor gibt es die, in Markus 4, diese großen Naturgewalten, die Jesus stillt, Jesus im Sturm, eine der ersten Geschichten, die ich meiner Tochter damals erzählt habe, als sie noch ganz klein war, wo sie mir gesagt hat, wo ich sie gefragt habe, was sagt Jesus zum Sturm, Clara? Pop! Ja, also stopp, das war süß, ja, das war die Geschichte. Und Jesus kümmert sich nicht nur um seine nächsten Angehörigen, seine Jünger, seine Freunde, sondern auch um Heiden, Leute, wo andere Leute, die Juden vielleicht gesagt hätten, ah, da geh du mal lieber alleine hin. Und er geht zu dem Mann, ja, den Gerasener in der Höhle besuchen, wo die Leute gesagt haben, den müssen wir wegsperren. Der macht so viel Ärger, den machen wir mundtot. Und der kann sich die Steine gegen den Schädel schlagen, aber der soll keine Unruhe mehr stiften. Ihr kennt die Geschichte mit dem Gerasener, ja? Der war ganz wild. Man musste ihn Ketten nehmen, damit man ihn bändigen konnte. Und Jesus nimmt es in Kauf, nach jüdischem Gesetz unrein zu werden, ja? Er konnte nicht unrein werden, er war Jesus, aber er geht zu ihm hin und hilft diesem Mann. Und so macht er es jetzt auch in die Geschichte, um die es heute geht, in Markus 5. Er nimmt es auf sich, damit wir rein werden können, geht er diesen unbequemen Weg in eine Höhle und geht ihn auch wieder auf die andere Seite des See Genezareth. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Das fängt an ab Markus 4, ab Vers 21. Und ich zitiere einfach mal, ich lese mal 4 Verse vor. Markus 5, ab Vers 21. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Wie so üblich. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus, als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen. Ein gebildeter Mann, ein Vorsteher, ein Leiter, ja, jemand, von dem man Achtung hat, steht auf einmal nicht mehr so kerzengerade da und gibt Anweisungen, sondern schmeißt sich auf den Boden als Zeichen des Glaubens, dass Jesus der Messias ist. Aber warum tut er das? Wir sehen das in Vers 23. Er fleht Jesus an: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Wer hat Kinder? Von euch? Ja? Keiner. Keiner möchte, dass sein Kind im Sterben liegt. Keiner. Und wenn Leute mir erzählen: Udo, ich musste mein eigenes Kind beerdigen, das ist das Schlimmste, was Menschen erleben können. Und ich drehe schon durch, wenn meine Kinder Fieber haben, so, weißt du? Und dieser Mann ist verzweifelt. Aber er geht zu jemandem hin, der ihm helfen kann. Er glaubt, dass Jesus dieses kleine, unschuldige Menschenkind wieder lebendig machen kann. Und was die Geschichte so dramatisch ist, ist dieses Kind. Es kann nichts dafür, dass es krank ist. Es passiert einfach. Das ist die kaputte Welt. Und es könnte nichts dringlicher sein, als dass ein Mann kommt und sagt: Jesus, bitte mach dieses Kind gesund. Und trotzdem, auch wenn es so dramatisch ist und so groß, geht es nicht in dieser Predigt um ihn und auch nicht um sein Mädchen. Sondern es geht um die Frau, die keinen Namen hat. Es geht um die Frau, die keinen Namen hat. Und es bewegt mich sehr, weil Jesus Zeit hat für sie in einem Augenblick, wo man eigentlich gar nicht überlegen sollte, sondern eigentlich sich um dieses Kind kümmern sollte, was im Sterben liegt. Vers 25 steht kurz und knapp: Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Und es ist eine Frau mit einer gewissen Erkrankung, einer chronischen Erkrankung, wie dieses in die Bibel schafft, ist ja auch was Besonderes. Weil selbst in unserem aufgeklärten Kulturkreis, ja, sprechen wir nicht so viel darüber, wie es ist, unregelmäßige Blutung zu haben. Das ist sowas, wo wir sagen, und dann noch in der Predigt, lieber nicht vielleicht, oder? Aber sie schafft es hierhin, weil ein Exempel statuiert werden sollte. Es sollte ein Beispiel gemacht werden, dass jeder zu Jesus kommen soll, egal wie das Leid heißt oder wie es aussieht. Ich möchte uns einen kleinen Einblick geben, wie ging es einer Frau mit dieser Erkrankung. Ja? 3. Mose 15, ich habe ein paar Auszüge, gebe ich euch mal, so kurzer Einblick, ja, dass wir wissen, wie so der Alltag für sie aussah. Hat eine Frau Blutungen über die normale Zeit hinaus oder außerhalb ihrer monatlichen Regel, dann ist sie während dieser Tage unrein, wie zur Zeit ihrer Monatsblutung. Das erstmal, ja, okay, kennen wir. Aber jetzt die Einschränkungen, die sie erleben muss. Jedes Bett, auf dem sie liegt, jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, den sie berührt, wird unrein. Und wenn sie eines dieser Dinge berührt, wird es ebenfalls unrein. Und jeder, der damit in Berührung kommt, muss sich seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Also da hast du nicht nur noch die Verantwortung für dich selbst, dass du auf deine eigene kultische Reinheit achten musst, du hast auch Verantwortung für die anderen. Und ständig musst du darauf achten, dass du nicht den anderen das Leben noch genauso schwer machst wie dein eigenes. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, es gibt Menschen, die haben so vielleicht Zwangsstörungen, habt ihr schon mal gehört wahrscheinlich, ja, die haben ständig Angst, dass sie irgendjemanden auf der Straße überfahren haben und fahren die Straße dann noch 5, 6, 7 Mal wie so ein Ritual ab, um sicherzugehen, dass sie niemanden überfahren haben. Und jetzt stell dir vor, das ist aber eine berechtigte Sorge. Du bist schuld, dass andere unrein sind. Du bist schuld, dass andere Leute aufpassen müssen. Ich glaube, da meidest du Menschen irgendwann, weil du sagst, ich bin ein Problem. Und warum hilft Gott mir eigentlich nicht? Es gibt Leute, die sagen, vielleicht sollte das so sein. Ich kenne eine Frau, und ich habe sie sehr lieb sogar, die ist schon sehr alt, und die sagt, Gott hat mir meine Gehörlosigkeit gegeben. Sie hat immer was dagegen machen können, immer. Aber sie glaubt fest daran, dass es die Beschneidung Gottes ist in ihrem Leben. Und ich frage mich, warum? Ich denke mir manchmal, tu doch was dafür. Jetzt wird sie blind. Und sie sagt, ich darf da nichts tun. Und ich frage mich, ist das so? Ich sehe dein Gesicht, nein, warum? Aber manche Menschen glauben das anscheinend. Dass Gott ihnen das gibt, weil sie eine Challenge bewältigen sollen, weil sie whatever. Und es ist traurig. Und wenn man sie liebt, ist es noch trauriger. Ja, das ist sehr traurig. Und ich weiß nicht, diese Frau, man kennt nicht so viel von ihr. Aber wie muss ihr Alltag ausgesehen haben? Du kannst dein Leben gar nicht planen. Wann kann ich rausgehen? Wann kann ich meine Freundin besuchen? Wann kann ich zu Tante Erna gehen? Weißt du nicht. Vielleicht bist du unrein. Ja? Das ist ein schlimmes Leben. Und deswegen können wir verstehen, warum sie diesen Gemeindevorsteher, diesen Jairus, unterbricht. Er hat lange gelitten. Und sie hat gehört von Jesus. Vers 26 zeigt uns aber nochmal eine andere Facette. Sie hat sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Bei einem Hausbesuch kürzlich sagt die ältere Schwester zu mir: Ey Udo, was ist eigentlich Microsoft? Sag ich, da ist ein Computerprogramm, ja? Wenn du einen Computer hast. Sagt sie, ja, da hat gerade ein Mann angerufen, der hat gesagt, er kann mir das reparieren, wenn ich ihm Geld überweise. Und sag ich, ach so, ja, da musst du immer schön auflegen, wenn der anruft, ja? Was ich sagen will ist, wir befinden uns hier gerade auf jüdischem Boden, das sind gute Leute, ja? Aber auch hier, siehst du, gibt's Leute, die das Leid anderer ausnutzen. Und es gibt heute, ne, mit dem Telefonanruf, Microsoft, habe ich gerade erzählt, es gibt immer Leute, die Geld machen mit dem Leid anderer. In einer anderen Gemeinde gewesen, sie erzählt, ihr wurde ein Finanzierungsangebot gemacht, dass sie ihr Geld jetzt verdoppeln kann. Und ich erzähle das bewusst in dieser Predigt, ich will euch davor bewahren, so, ne? Manchmal denkt man, mir kann das nicht passieren. Ah, die Frau, die fand es toll. Dann hat er ihr mal so Sachen geschickt, hat sie gesehen auf ihrem Bildschirm, wie ihr Geld wächst, ne? Hat gesagt, ach, gucken Sie, das wird immer mehr. Das war natürlich alles so, erstellt, ja, also. Und sie hat ihrem Mann nichts erzählt, weil sie wollte von dem Geld ein Wohnmobil kaufen und ihn überraschen damit, so. An einem Tag war alles weg und sie hat noch einen Kredit aufgenommen und dann waren, ich glaube, sie hatte 20.000 plus 30.000 Euro dann weg, ja. Stell dir mal vor. Und das ist hier vielleicht auch so ähnlich passiert. Da haben Leute gesagt, ach komm, Frau, ich helfe dir, dann wird's dir besser gehen, ging's dir besser? Nein. Und diesen Satz finde ich ganz spannend, den Markus hier benutzt. Aber niemand hat ihr helfen können, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Weil irgendwann denkst du dir, die Welt hat sich gegen mich verschworen. Du versuchst alles, aber es wird nicht besser. Und es ist ein Thema bei diesen Heilungswundern. Ja, Jesus sagt, nimm deine Matte, steh auf und geh. Ja, macht dich auf den Weg, ihr Aussätzigen, lasst euch vom Priester begutachten. Leute sollen sich auf den Weg machen, um gesund zu werden. Und diese Frau macht was. Die sitzt nicht nur da und sagt, ach, leider werde ich nicht gesund. Ja? Kennt ihr vielleicht auch Menschen, die sagen, ich will gesund werden, aber ich will gerne sitzen bleiben. So, ne? Und es geht manchmal nicht. Manchmal muss man aufstehen. Manchmal muss man anrufen und sagen, ja moin, ich hätte gern Therapieplatz. Ne? Und dann sagen, aber Udo, die Warteliste 9 Monate, ja. Geh, versuch es. 9 Monate sind schnell vorbei. Aber komm in Bewegung, weil das ist Teil der Heilung. Mensch, genau. Ich finde es übrigens auch echt ein großes Problem in Deutschland, dass wir echt so lange auf einen Therapieplatz warten müssen. Und jetzt wurden auch gestern, habt ihr gemerkt, ne, die noch gekürzt, die Leistung. Also, ja. Aber wollen die Politik draußen lassen. Nämlich Vers 27. Sie hatte von Jesus gehört. Und deshalb drängt sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührt sein Gewand. Weiß nicht, was für ein Typ du bist. Vielleicht lässt du anderen lieber den Vortritt, weil du denkst, als Christ muss man den anderen den Vortritt lassen. Und das ist auch nobel. Ja? Manchmal hat man Zeit und man sagt an der Kasse, geh vorbei und die Leute sind so, oh wirklich? Und es ist schön. Man kann anderen Leuten eine Freude machen. Aber wenn du immer anderen nur den Vortritt lässt, ist die Frage, wann kommst du dran? Und es gibt Personengruppen in unserer Gesellschaft so, alleinerziehende Mütter, ja, ich denke an einen Fall vor ein paar Jahren, so, sie arbeitet von morgens um 5 bis irgendwie mittags, dann kommen die Kids nach Hause und die war einfach komplett kaputt. Und wir haben strategisch überlegt, wo kannst du Oasen für dich finden, dass auch du mal auftanken kannst. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit fast. Aber was haben deine Kinder von dir, wenn du komplett auseinanderfällst? Auch nicht viel, ne? Also die Frage ist, wann bist du auch mal dran? Wann bist du dran, gesund zu werden? Und diese Frau sagt heute, ich nehme die Chance. Ich glaube, dass Jesus mir helfen kann und ich gehe hindurch. Denn sie sagt zu sich, Vers 28, erfahren wir was von ihrem Innenleben, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, dann werde ich bestimmt gesund. Und es gibt Leute in der Bibel, die wollen Jesus ganz für sich haben. Nikodemus geht in der Nacht aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil er Jesus für sich haben möchte. Ja? Und die Jünger diskutieren, wer wird der Größte sein im Himmel neben dir, Jesus? Wir wollen uns neben Jesus setzen und ihn für uns haben. Und die Frau sagt, eigentlich brauche ich nur eine Berührung, weil ich weiß, die reicht, dass mein Leben sich verändert. Und ich wünsche mir so einen Glauben auch in meinem Leben tatsächlich, dass ein Gebet reicht, dass Jesus in meinem Leben was verändert. Und manchmal geht das sogar. Ich wurde letztens aber in der Predigt auch mal unterbrochen, da hat ein Bruder gesagt, aber warte mal, du sagst, dass eine Berührung Menschen verändern kann, aber manchmal auch nicht. Was mache ich dann? Das ist schwer. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von meinem Vater, seine Frau, seine zweite oder dritte nach meiner Mutter, mein Vater ist ein wilder Typ und er hat eine Frau und die hat einen Hirntumor bekommen, ja? Und hat sie gesagt, ey Udo, ich höre, du gehst in so eine Kirche, kannst du mal dafür beten, dass mein Hirntumor weggeht? Und ich war so, ja, okay, ich kann es versuchen, ja, und ich habe es ernst genommen. Ja, ich bin dann in die Gemeinde gegangen, in Friedensau damals noch als Student, habe gesagt, liebe Gemeinde, ich war auch Gemeindeältester, habe das so angeleitet, habe gesagt, ich möchte, dass wir gemeinsam für die Birgit beten. Und die haben alle mitgemacht, die haben gebetet. Was passiert? Ohne Quatsch, Birgit ruft mich an. 2 Wochen später sagt Udo, ich war heute beim Arzt, CT, MRT, wie das heißt, und sagt, du, der Tumor, der ist weg. Ja, ne? Halleluja! Und ich war so, das gibt's doch gar nicht. Da habe ich ja fast noch nicht mal dran geglaubt, ganz ehrlich, ne? Oder? Dann war's weg. Aber jetzt muss ich dem Mann trotzdem recht geben, der mich letztens in der Predigt unterbrochen hat, der gesagt hat, ey Udo, nicht immer ist das so. Weil 10 Jahre später jetzt sind die Karten neu gemischt. Birgit, der Tumor ist wiedergekommen. Oder er ist jetzt da. Und was machen wir dann? Und ich sag ehrlich, wenn Leute mich fragen, warum bist du Christ? Meine Lieblingsantwort ist tatsächlich, weil ich das Privileg habe zu glauben, dass mein Leben ewig sein wird. Und das ist für mich nicht ein schwacher Trost. Weil das sage ich mir nicht nur, wenn ich krank bin. Das sage ich auch, wenn es mir gut geht. Diese Perspektive, Ewigkeit, wo kriege ich die sonst? Sag mir das. Keiner. Ja? Noch nicht mal der Weihnachtsmann. Der bringt nur Geschenke, die irgendwann kaputt gehen. Ja? Aber Jesus Christus bringt ewiges Leben. Stell es mal vor. Und da musst du keine Finanzierung mehr haben. Da wird dich keiner mehr scammen und von Microsoft dich anrufen und sagen, nein. Ewiger Frieden. Wir haben uns halt den Frieden zugesprochen. Der wird ewig sein. Und das ist das Privileg eines Christen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese Perspektive haben. Ja? Das ist so der Kern vom Christsein. Selbst wenn ich nicht gesund werde, dann kann ich doch wissen, dass ich in seiner Hand geborgen bin. Und das wünsche ich mir immer. Ja? Fällt manchmal schwer, wenn es nicht so gut läuft, vor allem. Ja? Jetzt hören wir über Jesus, ab Vers 30. Im selben Augenblick merkt Jesus nämlich auch, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war und er dreht sich um und er fragt, wer hat mein Gewand angefasst? Und die Jünger sagen, du siehst doch, dass Leute von allen Seiten um dich herum stehen und du fragst, wer dich angefasst hat. Was soll das? Ja? Fragst du auch nicht im Bus, oh, wer hat mich gerade berührt? Und wenn es total voll ist, machst du nicht. Aber Jesus guckt natürlich weiter. Und er möchte heute jemanden den Raum geben. Er möchte heute jemanden den Platz, die Bühne geben, die sonst nie den Platz hat und die Bühne. Die vielleicht sonst zu Hause sitzt und sich fragt, boah, wann hört es endlich auf? Hat mein Leben noch Sinn oder kann das nicht endlich enden? Ja? Und diese Frau soll heute mal im Mittelpunkt stehen, weil sie sonst nie im Mittelpunkt steht. Und das finde ich so wertvoll. Vor allem in einer Zeit, wo es Frauen eh immer noch manchmal ein bisschen so schwieriger hatten, ne? Und dennoch mit so einer Krankheit, come on. Aber heute war ihr Tag. Und heute war sie wichtig. Und deshalb fragt er, weil sie ein Beispiel des Glaubens ist. Jesus, Vers 32, blickt weiter und versucht herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Und die Frau, die ist so erschrocken, sie zittert am ganzen Leib. Denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Aber sie fällt vor ihm nieder und erzählt ihm alles. Vielleicht hat sie erwartet, dass das passiert, was immer passiert, wenn man mit Männern im Kontakt ist. Ja, dass man erstmal gemaßregelt wird und es erstmal erklärt wird, wie dumm man doch sei, dass man sowas Blödes machen müsse, den Meister zu unterbrechen. Und wir dürfen nicht vergessen, in was für eine Situation ist. Der war gerade auf dem Weg, das Mädchen zu heilen, ne? Und dann kommt sie und macht sich so wichtig. Ich sag das sarkastisch, ja? Dann kommt sie und nimmt das Rampenlicht für sich ein, obwohl es eigentlich für dieses kleine Mädchen hätte gewesen sein sollen? Ist es okay oder ist es nicht okay? Es ist okay. Es ist mehr als okay. Es war notwendig. Und Jesus sagt dann zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube, der hat dich geheilt, geh in Frieden, du bist gesund. Ganz einfach eigentlich und doch so kompliziert. Weil wann ist der Zeitpunkt, wo wir uns trauen oder wo wir für uns selbst einstehen und auch Heilung in Anspruch nehmen, wo wir darum bitten? Ich meine das nur, nicht, dass wir unbedingt zu einem Arzt gehen, können wir auch mal, ist wichtig auch, ne? Aber dass wir Gott auch wirklich explizit darum bitten. Meine Frau sagt manchmal: Udo, Gott hört immer irgendwie mehr auf dich, bete mal du für ihn, mit ihm. Ja? Sie hatte mal so eine Kugel hier am Hals, ja, so eine Wassereinlagerung oder was. Und es war verrückt, aber ich habe für gebetet und es ist weggegangen. Und es war schön. Wir haben uns gefreut. Nimm Gottes Hilfe in deinem Leben in Anspruch. Das ist kein Spaß, ne? Und ich glaube, Nina ist da ein gutes Vorbild für euch. Ja? Im Gebet, dass wir das in Anspruch nehmen für uns, weil wir seine Kinder sind. Ich möchte hier noch am Ende ein Bibeltext auch nochmal zitieren. Seht doch, ganz bekannt, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt, und wir sind es wirklich. Und es muss immer wieder unterstrichen werden. Ich weiß nicht, was für Eltern ihr hattet, ja, oder für Großeltern. Manchmal haben uns Menschen oder Vertrauenspersonen in der Schule oder so, haben uns vielleicht manchmal das Gefühl gegeben, dass wir nicht genug seien, dass wir es nicht wert seien. Ja? Aber Gott spricht anders über uns, er denkt anders über uns, wir sind seine Familie, seine Kinder. Am Ende gibt es einen Vers, den möchte ich mit reinnehmen, auch wenn es vielleicht unüblich ist für diese Predigt. Vermeintlich macht er alles kaputt, aber nur vermeintlich. Denn in Vers 35 erfahren wir jetzt: Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm: Deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Ich möchte euch nochmal reinnehmen. Stell dir vor, heute ist der Tag, wo du endlich für dich einstehst. Und heute ist endlich der Tag, wo du sagst: Nee, jetzt möchte ich meine Chance nutzen und ich glaube, dass ich gesund werde, und du wirst sogar gesund. Und dann kommen die Leute zu dir und sagen: Ha, weil du dich jetzt da vorne hingedrängt hast, wegen dir ist dieses Mädchen jetzt tot. Wir haben es leicht, wir wissen, dass Jesus auch sie wieder gesund machen kann und auch gemacht hat. Aber es wusste sie nicht. Und wenn ich manchmal Bibelstunde mache mit Leuten, dann möchte ich immer auch, also wenn wir dann mal über den Satan reden, was nicht so häufig ist, aber wenn wir es tun, dann hat er für mich zwei Funktionen. Er möchte uns verführen und anklagen. Das ist sein Spiel. Er möchte uns versuchen, zum Glauben zu bringen, dass wir fehl am Platz sind. Dass wir das Rampenlicht eingenommen haben, obwohl wir es nicht sollten. Aber die Frau hat es gebraucht. Und dann klagt er uns noch an und sagt: Siehst du, habe ich dir doch gesagt. Das Mädchen ist tot und du? Und du bist schuld. So hätte die Geschichte enden können. Überleg mal, wie verrückt, wie grausam. Und davon wollen wir Abstand nehmen. Weil nicht nur hat Jesus Zeit für die Frau, sondern auch für dieses Kind danach. Und er hat Zeit für dich. Wirklich, für uns. Und ich würde gerne jetzt gleich im Anschluss auch beten. Nina, ich hoffe, das ist okay, wenn ich jetzt ein Gebet noch spreche. Ja, für uns. Und Jesus auch einladen möchte, dass dieses Privileg, was wir haben, auch in unserem Leben sichtbar wird. Dass er uns mitnimmt.